Ostern. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, das feiern wir heute. Ich würde gerne die Predigt beginnen, indem wir noch einmal alle zusammen beten. Großer Gott, Jesus, du bist der, um den es geht. Du bist der, der im Mittelpunkt von allem steht. Du bist der, der den Tod besiegt hat. Und ich bitte dich, dass du jetzt hier präsent bist. Ich bitte dich, dass du jetzt jedem von uns ins Ohr flüsterst, was deine Ideen für jeden Einzelnen von uns sind. Ich bitte dich, dass du deine Gemeinschaft auf diese Gemeinschaft überträgst und dass du ganz, ganz hier bist, ganz spürbar, ganz erlebbar. Du bist ein lebendiger Gott und dafür loben wir dich, Herr. Amen. Ostern. Felix hat das gerade schon gesagt. Die Osterzeit, die Feiertage sind fast um. Und davor war ja noch mehr Zeit, die Fastentage und all das, damit wir uns an dieses Ereignis erinnern. Eine riesige Zeit, die dazu gedacht ist, dieses unglaubliche Ereignis immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und sich immer wieder klarzumachen, was das eigentlich bedeutet. Und ich muss gestehen, obwohl wir so viel Zeit dafür haben, fühle ich mich jedes Jahr überfahren. Jedes Jahr fühle ich mich überfahren. Erstmal ist das Ereignis an sich viel zu groß, als dass ich es irgendwie fassen könnte. Und dann ist es so, dass ich zwar das gesamte Jahr immer wieder irgendwelche Situationen habe, wo ich das Gefühl habe, hier verstehe ich Teile von Ostern, aber wenn ich mich zwingen soll, mich jetzt hinzusetzen und jetzt mir Ostern klarzumachen, da blockiert alles in mir. Und wenn ich mich dann mal hinsetze, und wenn ich dann diese Zeit nutze, um mir zu vergegenwärtigen, wofür Ostern steht und was dort passiert ist, dann stehe ich vor einem weiteren Dilemma. Und zwar stelle ich mir immer drei Fragen. Beziehungsweise mein Beschäftigen mit Ostern zeigt sich immer drei Fragen. Und die erste Frage, die ist, was? Was ist da eigentlich passiert? Was ist an Ostern passiert? Ich möchte ja nicht, dass ich an irgendwas glaube, was gar nicht passiert ist. Ich möchte nicht an irgendwelche Legenden glauben. Ich möchte nicht an irgendwas glauben, was irgendwelche Leute vielleicht aus Trauer erfunden haben. Ich möchte wissen, was ist passiert. Das ist die erste Frage. Mal so ein Punkt, ne? Ja. Und die zweite Frage, die ist warum? Warum ist das passiert? Selbst wenn ich mir klar gemacht habe, Jesus ist am Kreuz gestorben und ist auferstanden, warum ist das passiert? Es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Jedes Mal wieder stehe ich vor dieser Frage und ich verstehe nicht, warum Gott das so gemacht hat und nicht anders. Ich habe da viel bessere Ideen dafür. Jedes Mal wieder stehe ich davor. Und dann kommt die dritte Frage. Wir reden immer davon, Jesus ist für uns gestorben, ist für uns auferstanden. Wie passe ich da ins Spiel? Wie ist meine Rolle? Wenn Jesus für mich gestorben ist, für mich auferstanden ist, was sagt das dann für mich ganz persönlich aus? So, das sind meine drei Fragen. Und ich habe gerade schon gesagt, an Ostern und an Karfreitag geht es darum, dass Jesus für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist. Das heißt, eigentlich sollte ja diese Frage im Mittelpunkt stehen. Und jetzt kommen wir auf mein Dilemma zurück. Ich beschäftige mich eigentlich immer nur mit den beiden Fragen. Die beiden Fragen stehen bei mir so zentral drin und irgendwie komme ich, bevor ich diese beiden Fragen beantwortet habe, gar nicht zu dem letzten Punkt. Und das ist ein echtes Problem. Und das Gute ist aber, dass ich damit nicht alleine stehe. Vielleicht geht euch das auch so. Vielleicht stellt ihr euch auch eine oder mehrere dieser Fragen. Vielleicht habt ihr dasselbe Problem, was ich habe. Vielleicht seid ihr zum ersten Mal hier und habt euch überzeugt, Ostern, okay, wichtiges Fest der Christen, ich gehe mal hin und höre mir das mal an, dann werdet ihr garantiert diese beiden Fragen haben. Und das Gute ist, wir stehen nicht alleine, ich stehe nicht alleine, sondern die ersten Christen, die hatten genau dasselbe Problem. Und in der Geschichte, die Felix gerade zusammengefasst hat, wo Jesus stirbt und dann das Grab leer ist, da da stellen sich die Jünger genau diese Fragen. Und das wollen wir uns jetzt einmal angucken und wir wollen ein bisschen in den Predigttext von heute reinkommen. Und zwar steht der im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 13 bis 35. Und zwar sind das die Emmaus-Jünger. Und das geht genau da los, wo die Geschichte gerade eben aufgehört hat. Also die Frauen kommen zurück, Petrus geht hin zum Grab, sieht das Grab leer und jetzt geht die Geschichte los. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Wenn sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Das ist der Setup, das ist die Geschichte. Die zwei Typen laufen die 3,5-4 Stunden, schlechte Wege, 3,5-4 Stunden, nach Emmaus. Und Jesus kommt dazu und sie erkennen ihn nicht. Das macht vielleicht erstmal keinen Sinn, aber wir nehmen das jetzt mal so hin. Und dann stellt Jesus folgende Frage. Worüber sprecht ihr da miteinander? Wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen, seinen Engel erschienen. Die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Und tatsächlich war alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Wir sind also in dieser Situation. Die Jünger sind völlig fertig. Die Jünger sind die letzten Monate mit Jesus durch die Wüste gelaufen und gehen davon aus, das ist der Messias, das ist der Retter. Die Jünger waren Juden. Im jüdischen Glauben ist dieser Glaube an den Messias, an den Retter Gottes, der kommt und einen erlöst, ist ganz, ganz zentral. Sie glauben also, sie haben diesen Messias gefunden und der Messias hat auch gesagt, ich bin der Messias und er hat Wunder vollbracht. Sie sind sich ganz sicher, er ist es. Und dann stirbt er einfach. Und alles ist im Eimer. Und was die Jünger jetzt machen ist, sie stellen diese beiden Fragen. Was genau passiert? Jetzt ist das Grab leer. Was da passiert? Und sie stellen sich die Frage, warum? Wenn Jesus der Messias ist, dann passt das ja alles nicht zusammen. Und man merkt schon, wie sie versuchen, sich selber im Kopf Lösungen zu finden. Auf einer Seite vorher, da sehen wir das, da redet er davon, dass sie ihn als Propheten bezeichnen. Sie haben also gesehen, ja, er hat Wunder vollbracht und wir dachten, er sei der Messias und jetzt ist er tot, also war wohl nicht Messias, sondern Prophet, weil das passt dann wieder zusammen. Also man merkt schon, sie versuchen irgendwie eine Lösung zu finden, wie das Ganze irgendwie zusammenpasst. Sie stellen diese beiden Fragen. Und dann kommt Jesus. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Jesus setzt sich hin und er erklärt den Jüngern diese Frage. Von Anfang bis Ende. Er erklärt ihnen, was darüber gesagt wurde und sie dürfen garantiert auch Nachfragen stellen. Und er erklärt es ihnen. Und was passiert? Spoiler-Alarm, nix. Sie checken es nicht. Jesus erklärt ihnen, warum das alles passieren musste und sie checken es nicht. Mit ihrem Kopf checken sie es nicht. Und dann wird es langsam dunkel. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger. Bleib doch über die Nacht bei uns. Es ist schon spät und wird dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heiligen Schriften erklärte? Ohne zu freuen, als er das Brot in Stücke brach. Die Jünger versuchen zu verstehen, was ist an Ostern passiert. Und Jesus erklärt es ihnen. Und sie checken nichts. Und wann verstehen sie Ostern? Wann verstehen sie, was das bedeutet? In dem Moment, als sie Gemeinschaft mit Jesus haben. In dem Moment, als sie mit Jesus zusammensitzen und nicht, als er ihnen was erzählt, sondern in dem Moment, als sie ihn sehen, als sie ihn spüren, als sie ihren Freund wahrnehmen, da erkennen sie Jesus. Und das macht was mit ihnen. Das führt dazu, dass sie aufspringen, dass sie sofort wieder zurückrennen. Und das führt auch dazu, dass sie das, was sie davor gesagt bekommen haben, in einem ganz anderen Licht wahrnehmen. Dass sie mehr daraus rausnehmen können. Die Jünger haben Ostern irgendwie begriffen. Irgendwas macht das mit ihnen. Sie verstehen, Jesus ist auferstanden. Und sie verstehen, was das bedeutet. Sie haben Ostern verstanden und sie rennen zurück und erzählen das den anderen Jüngern. Aber was ist denn jetzt diese Osterbotschaft, die Jünger verstanden haben? Die Botschaft, die Jünger verstanden haben, ist, dass Jesus lebt. Das klingt ziemlich banal, das sagen wir ganz schön häufig in der Kirche. Aber das ist die Botschaft, die dazu führt, dass sich bei denen alles um 180 Grad von totaler Trauer zu purer Freude wandelt. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, ist auch nicht nur eine Sache, die nur Jesus betrifft, sondern das ist eine Sache, die sehr viel hiermit zusammenhängt. Denn dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus lebt, bedeutet, dass Gott alles dafür gegeben hat, dass nichts mehr jemals zwischen ihm und uns stehen kann. Dass wir in Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben können. An Karfreitag am Kreuz gibt Jesus alles dafür, dass uns die Sünde nicht mehr von Gott trennen kann. Und in der Auferstehung gibt Jesus alles dafür, dass auch der Tod uns nicht mehr von Gott trennen kann. Im Hebräerbrief wird so ein bisschen zusammengefasst, worum es an Ostern und Karfreitag geht. Und dort steht, und so wurden sie alle befreit, die in der Furcht vor dem Tod lebten. In der Furcht davor, von Gott getrennt zu sein. Denn das ist der Tod, Trennung von Gott. Wir können Ostern nur in Gemeinschaft mit Gott begreifen. Und Ostern bedeutet, dass Gott Gemeinschaft mit uns haben will. Eine ganze Menge Gemeinschaft. Und jetzt sehen wir vielleicht auch, warum, wenn wir uns einfach mit diesen Fragen beschäftigen, wir Ostern nicht wahrnehmen können. Oder nicht ganz annehmen können. Wenn wir die Frage, was ist da eigentlich passiert, final beantworten können, dann sehen wir drei Leute am Kreuz, zwei Verbrecher und ein Justizirrtum. Wenn wir die Frage, warum, beantworten könnten, können wir nicht, dann wären wir verrückt, weil wir Gottes Größe, Gottes Verstand überhaupt nicht verstehen können. Wir können niemals begreifen, was Gottes Plan ist. Und wenn wir einfach nur intellektuell verstehen, Gott will Gemeinschaft mit uns haben, aber wir keine Gemeinschaft mit ihm haben wollen oder keine Gemeinschaft mit ihm haben, dann ist das völlig umsonst. Damit wir Ostern annehmen können, müssen wir diese Gemeinschaft mit Gott erleben, sonst können wir noch so viel sagen, dass Gott Gemeinschaft mit uns haben will. Und diese Gemeinschaft mit Jesus, die finden wir in unterschiedlichen Bereichen. Die finden wir im Gebet, die finden wir, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir Bibel lesen. Das ist für jeden anders. Jeder kann irgendwie Gott auf andere Art und Weise nahe sein. Aber das ist die Sache, nach der wir streben sollten. Wir sollten gucken, dass wir Gott Raum geben, in uns zu wirken und in uns Ostern präsent zu machen. Es ist nicht unsere Aufgabe, vom Kopf her zu verstehen, was bedeutet Ostern, sondern Ostern im Herzen zu verstehen. Im Ostergottesdienst gestern hat Burkhard die Predigt beendet mit einer Aufforderung. Und zwar hat er gesagt, hey, betet doch einfach die nächsten Wochen und betet, Jesus, wenn du wirklich lebst, dann zeig mir das. Und ich finde das super cool, ich finde die Idee super cool, dass wir versuchen, in den nächsten Tagen, obwohl das Osterfest jetzt vielleicht vorbei ist, versuchen, Gott Raum zu geben, dass er uns zeigen kann und uns in die Herzen schreiben kann, was Ostern bedeutet. Nämlich, dass er auferstanden ist, dass er für immer Gemeinschaft mit uns haben will, völlig egal, was passiert. Amen.